Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Funda van Roy. Liebe Funda, schön, dass du bei uns in der Show bist heute.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Die meisten kennen dich ja ganz bestimmt aus Galileo. Und du bist jetzt schon eine Weile in den Medien präsent. Magst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du sonst so alles machst? Und vielleicht können wir im Laufe des Gesprächs auch darüber sprechen, wie du zu dem geworden bist und wo du eigentlich herkommst.
Okay, also ich bin da, wo ich herkomme, nämlich in München, da komme ich auch her. Mhm. Ich bin zwar geboren, also das wirst du wahrscheinlich irgendwo gelesen haben, in Baden-Württemberg.
Ja, in Ländle, wie ich auch.
Ja, ja, aber ich habe da nie gewohnt. Ich kam etwas zu früh und da war ich dann, als meine Eltern gerade in Baden-Württemberg waren. Und ich wollte wohl in Baden-Württemberg Hallo sagen. Aber ich bin Münchnerin, also ich bin Schwabingerin und schon immer gewesen. Ich habe ganz viel gemacht in meinem Leben und habe irgendwann an einem Punkt gestanden, Anfang, Mitte 20, und habe gesagt, boah, ich weiß nicht, was ich für mein Leben will. Und habe mit einem Freund gesprochen, der mich dann zum Fernsehen mehr oder weniger gebracht hat. Mhm. Dann habe ich beim Regional-TV in München angefangen und das hat mir super gefallen. Dann bin ich nach Berlin, habe dort Schauspiel gelernt, habe dann auch geschauspielert.
Hast du und länger in Berlin gelebt oder?
Ja, ich war fast drei Jahre war ich fest da und ein Jahr bin ich dann hin und her gependelt.
Schön.
Zwischen München und Berlin.
Da kenne ich übrigens ganz viele, die das heute noch machen. Das scheint so ein Gegensatz zu sein, also so München und Berlin. Ich kenne ganz viele, die beide Seiten sehr lieben und weil die Städte an sich so unterschiedlich sind und sie sich nicht entscheiden können, reisen sie immer hin und her.
Ja, Berlin ist auch eine tolle Stadt. Ich habe eine super, super Zeit dort gehabt. Ich bin dann zurückgekommen, weil ich in München angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Und das erste Jahr habe ich noch Bock gehabt zu pendeln. Danach hatte ich einfach keine Lust mehr. Das war mir dann zu viel. Ja, nee, so war das. Und dann war ich in Berlin, dann kam ich wieder zurück nach München, weil ich dann bei ProSieben angefangen habe zu arbeiten. Und da bin ich ja jetzt immer noch. Also viel getan hat sich im Prinzip nicht, aber dann doch.
Aber dann doch, weil noch eine Gemeinsamkeit, außer die schwäbischen Wurzeln in Anführungsstrichen, die ich auch habe. Nur ich habe da ein bisschen länger gelebt. Du hast auch mal bei einer Bank angefangen, hast so eine Bankausbildung gemacht.
Ja, ich habe, meine Mutter, die wollte das unbedingt. Mhm. Dann sollte ich unbedingt in der Bank arbeiten. Dann habe ich das gemacht. Ich habe dann, es war so die Vorphase zur Ausbildung, weil ich mir nicht sicher war, ob ich das will. Und es hat mir dann aber nicht gefallen. Also ich fand das so steif und dieses klassische 9-to-5, das war irgendwie überhaupt nicht meins. Mhm. War nicht kreativ, ich konnte nicht aus mir raus. Und ach nee, irgendwie war, also eigentlich ganz toller Beruf, aber für mich jetzt überhaupt nicht. Also es hat gar nicht zu mir gepasst.
Und wie schwer oder einfach war es für dich dann zu sagen, ich lasse das jetzt? War das für dich irgendwie easy oder war es eher schwer zu bleiben oder eher schwer zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes?
Also ich habe die Angewohnheit, das habe ich schon als Kind gehabt, da haben mir meine Eltern offensichtlich irgendwie ein gesundes Selbstvertrauen mit auf den Weg gegeben. Mhm. Wenn ich merke, dass etwas nicht für mich geeignet ist, dann höre ich auf.
Sehr schön.
Und dann fällt es mir auch total leicht aufzuhören. Aber ich bleibe keinen Tag länger als nötig da, wo ich mich nicht wohlfühle.
Das ist sehr, sehr toll. Und sag mal, dann warst du irgendwie beim Süddeutschen Verlag, kam das irgendwie kurz drauf oder
ja,
kam
mein das Papa, später? Das war wiederum mein Papa, der beim Süddeutschen Verlag war. Also meine Mom, die hat in der Deutschen Bank gearbeitet, die war damals dort Bankerin und ist dann aber, also die hatte damals die Möglichkeit nach Leipzig zu gehen als Abteilungsleiterin oder was auch immer, hat sich dann dagegen entschieden, hat dann damals die Bank gewechselt. Das war total super, weil ich dann ja auch sagen konnte, schau, das ist alles irgendwie nicht so meins und das, also ich musste es ihr eher leicht machen, ja, nicht mir. Und dann stand ich da und dachte mir, was mache ich denn jetzt? Und sagte mein Vater, ja, dann komm doch zu mir in den Süddeutschen Verlag. Und dann habe ich gemeint, ja, eigentlich keine schlechte Idee, dann komm, dann mache ich, was der Papa jetzt auch noch mag. Weißt du, kann ich es jedem Mal einmal kurz recht machen. Und da war ich im Marketing. Das war echt total spannend, auch ganz toll. Und ich bin mit der Süddeutschen Zeitung aufgewachsen. Ich habe mit 6 Jahren das Lesen gelernt über die Süddeutsche Zeitung. Von daher war ich der Zeitung natürlich sehr verbunden. Und war schön, es hat echt Spaß gemacht. Und ich habe dort allerdings nur ein Praktikum gemacht. Und ja, und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, auch das ist jetzt nicht meins. Das ist ganz toll, aber auch das ist nicht meins. Und so war es ganz easy, auch für meine Eltern, das zu verstehen, dass ich da irgendwie noch nicht den richtigen Weg gefunden habe, der aber nicht der Weg ist.
Und wie hast du dann rausgefunden, was für dich das Richtige ist? Hattest du da eine Sehnsucht nach was ganz Speziellem?
Nee, also ich wollte schon immer reisen, schon als Kind. Damit hat mich mein Vater angesteckt, der sehr viel gereist ist und dann bin ich, ist er mit mir sehr viel gereist, als ich dann alt genug war. Und ja, der hat mich total angesteckt. Da habe ich gesagt, boah, egal was ich mache, ich muss auf jeden Fall reisen. Oder ich muss so viel Geld verdienen, dass ich privat reisen kann. Also so oder so war das Reisen in meinem Kopf. Und dann habe ich damals bei, ich habe abends gejobbt in der Koi-Bar am Ostbahnhof in München. Im Kunstpark Ost, so hieß das genau. Und das habe ich nicht lange gemacht, weil ich kein Nachtmensch bin. Und dann war aber ein Freund von mir da, den ich damals gefragt habe. Ich sagte, ah, ich weiß es nicht. Ich kann nachts nicht arbeiten. Ich bin nicht so dafür geeignet. Was kann ich denn machen? Und er war derjenige, der mich dann zum lokalen Münchner Fernsehen geschickt hat. Die haben gerade eine neue Sendung angefangen. Und da stand ich dann plötzlich, ich glaube, 5 Tage später vor der Kamera. Und habe dann Interviews gemacht. Und auf einmal war so, oh, das ist aber toll. Also es hat mir echt gut gefallen. So fing das Ganze an. Und dann wollte ich mehr. Damals, dann als ich dann nach Berlin gegangen bin, habe ich mir gedacht, Schauspiel würde mich schon auch interessieren. Dann war ich aber schon zu alt für die Schauspielschule und habe dann Privatunterricht bekommen und habe Theaterschauspiel gelernt. Das war wirklich sehr schön und habe dann auch ein paar Rollen bekommen. Dann bin ich zurück nach München gekommen und habe dann bei ProSieben angefangen. Allerdings eine Sendung, die ich jetzt nicht so toll finde, die damals echt lustig war, aber
was denn?
Wurde produziert von 9 Live. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Der Sender sagt mir was, aber geschaut habe ich ehrlich gesagt da noch nicht so viel.
Ja, das war so dieses Wörter raten oder Essen raten oder was auch immer. Dann bekommst du Geld und dann rufst du an und das kostet dann den Anrufer so und so viel Cent und am Ende wahrscheinlich Euro, weil er vielleicht auch mehr angerufen hat. Und es war halt irgendwie gar nicht so meins, weil ich fand's lustig. Bei uns war halt so, okay, es hieß Nightloft, was wir damals gemacht haben. Es war so auf Unterhaltung dann gemünzt. Und es war voll lustig. Wir haben so viel Quatsch gemacht. Das war immer in der Nacht. Wir hatten eine super Quote, super Marktanteil. Das war echt mega, mega. Weil wir immer 2 Moderatoren waren und es war einfach witzig. Ja, damals hat die Janaina, wie heißt sie? Janaina?
Zarella,
genau. Hat damals das auch gemacht mit mir zusammen. Das war echt total witzig. Und dann aber wurde es voll non-life-mäßig. Auf einmal waren die Anrufer wichtig und so. Und dann habe ich dann Lösungen verraten. Dann gingen die Anruferzahlen gingen runter. Und es war so, oh nein, Drama, Funder. Macht das total blöd. Aber unterhaltungstechnisch war es halt voll lustig. Deswegen wollte der Sender mich auch nicht hergeben. Weil klar, für den Sender war es natürlich Unterhaltung. Für die Telefonzahlen war es nicht so gut. Aber mir war das ja dann damals egal. Und das war für mich der Moment, wo ich dann entschieden habe, wenn mir was egal ist, dann ist es nicht meins. Weil ich möchte mit Herzblut dabei sein. Und ich stehe nicht dahinter, dass Menschen anrufen. Und ich habe den Leuten auch immer gesagt, ruf maximal 2-mal an, mehr nicht. Weil dann ist es teurer als eine Postkarte. Ja, das geht einfach nicht. Und habe dann da gekündigt damals. Und habe ich dann das Galileo-Casting bekommen. Also es war echt total schön. Und habe dann bei Galileo angefangen.
Und da bist du ja bis heute.
Mhm.
Das heißt, das genau. macht dir auch Spaß und du stehst dazu.
Ja. Ja.
Und kannst authentisch sein.
Genau. Ja, genau. Ich liebe es, Wissen zu vermitteln. Das ist natürlich nicht Wissen auf super hohem Niveau. Das ist uns auch allen klar. Es ist auch ein Unterhaltungswert dabei. Aber nichtsdestotrotz kratzen wir immer wieder an der Oberfläche und dringen, wenn nötig, auch rein. Und wenn die Zuschauer Bock darauf haben, auf diese Thematik, dann können sie ja noch mal tiefer in die Materie gehen.
Mhm.
Und das liebe ich so an Galileo.
Das ist so wie Sendung mit der Maus für Erwachsene. Und genau. wer möchte, kann irgendwie noch ein bisschen Deep Dive nehmen. Finde ich auch ganz nett. Also es ist so...
Genau.
Plätschert so vor sich hin und man nimmt doch irgendwas mit, weil auch wenn es an der Oberfläche ist, wie du sagst, irgendwas davon, also in allen Bereichen ist man ja auch nicht oberflächlich auf dem, auf dem Stand der Dinge und dann ist doch das ganz nett. Also ich mag Galileo, ich guck's, wenn ich ehrlich bin, nicht zu häufig. Manchmal sepp ich da durch und bleib da hängen und es läuft so nebenher und dann macht mir das auch Spaß. Also ich finde das
genau. schön. Genau das macht eben Galileo aus, dass du das auch nebenher schauen kannst und das sickert trotzdem in dein Hirn.
Mhm.
Und dadurch, dass wir, klar, gehen wir auch immer wieder in die Materie. Es kommt immer drauf an, welche Thematik wir dann haben, ist klar. Aber man kann auch bei manchen Themen, reicht es schon, an der Oberfläche zu kratzen und dezent hineinzuschauen. Und das liebe ich einfach. Ich liebe das, Dinge auszuprobieren. Die erste Geschichte, die ich gemacht habe, oder eine der ersten war, da bin ich um die Welt gereist und habe mit so einem riesen Gravitationsmessgerät, habe ich dann die Rutschen ausprobiert und bin eine Rutsche nach der anderen da runtergesaust und habe alles dann selber gemessen, weil keiner wusste, wie man damit umgeht mit diesem G-Messgerät. Und ich hatte das relativ fix gelernt, habe dann meinen Laptop auch immer mit dabei gehabt, habe das Ding dann dran gemacht und konnte das selber auswerten. Das war total spannend. Also echt super geil eigentlich. Und ich bin so ein Technik-Freak, deswegen war das natürlich umso spannender.
Klasse. Ja, ja. Jetzt habe ich gesehen, gibt es sogar ganz neuen Galileo-Podcast.
Ja.
Und der ergänzt die Sendung, oder? Wie habt ihr da, wie ist da eure Strategie?
Wir nehmen Sendungen, Beiträge, die bereits gelaufen sind und ändern die nochmal dezent so um, dass sie podcast-tauglich sind. Und wir erzählen die Geschichten selber. Es gibt Kollegen, die ihre eigenen Geschichten erzählen. Ich kann da so beidermaßen übernehmen, meine eigenen Geschichten oder auch die wir bereits hatten. Und so ist es ein kunterbuntes Galileo, könnte man sagen. Ja, das ist für jeden dann was dabei. Die im Auto sitzen und nicht Galileo schauen können, können sich's anhören. Oder auch die nicht sehen können, haben dann auf einmal ganz neue Möglichkeiten, was ich auch schön finde. Weil wir machen es quasi für die Ohren sichtbar. Mhm. Ja, das ist Sendung für die Ohren sozusagen.
Ja, nice. Also ich sehe schon, du bist in ganz vielen Medien unterwegs mittlerweile. Und was mir auch total aufgefallen ist, und da kommen wir auch so in Richtung Personal Branding, ist dein Instagram-Account. Ich habe mir den mal angeschaut, du hast über 54.000 Follower. Das ist schon der Hammer, finde ich. Und dann postest du natürlich auch also so regelmäßig, ich glaube, das ist so ziemlich jeden Tag. Und dann habe ich gesehen, hast du auch noch 2, 3 zusätzliche Instagram-Seiten mittlerweile. Also es sind, glaube ich, 3 oder 4 insgesamt jetzt und ein Hauptkanal. Ja. Erzähl mal so ein bisschen aus Personal Branding-Sicht. Wie machst du das eigentlich?
Also die Sache ist, ich habe vor einem Jahr oder vor 3 Jahren habe ich mit Coaching angefangen. Mhm. Und zwar für meine Stimme, weil ich liebe Hörbücher und habe gesagt, ich möchte auf jeden Fall Hörbücher und Hörbücher sprechen und Hörspiele und möchte da mitmischen in dieser Welt und habe mit einem Casting mit einem Coaching begonnen.
Mhm.
Und vor einem Jahr habe ich dann endlich die Möglichkeit bekommen, ein Buch zu sprechen. Dann habe ich das erste gesprochen und das war total super. Und dann habe ich das zweite Buch gesprochen. Das war super kompliziert. Es waren lauter chemische Formeln.
Wow.
Und lief aber auch echt Hammer. Also es hat sich auch toll angefühlt. Und ein paar Monate später ging es dann weiter. Jetzt habe ich mittlerweile mein 7. oder 8. Buch fertig gelesen, was echt total super toll war für mich. Ja, so eine ganz neue Sparte. Auf einmal habe ich erkannt, ah, das ist ja echt toll. Mhm. Und gleichzeitig aber, um jetzt den Bogen zu spannen, gleichzeitig habe ich auf meinem Instagram gesehen, dass es so kuddelmuddelig ist. Da kannst du überhaupt nicht erkennen, wofür ich stehe. Und mir haben sie alle immer gesagt, oh, das ist alles so ein Durcheinander bei dir. Da weiß man gar nicht. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann ändere ich das jetzt mal. Dann habe ich gesagt, dann ist mein Hauptaccount einfach mein Arbeitsaccount. Das ist so mein Worklife. Da sind alle meine, da sind Sequenzen vom Lesen dann drinnen, da ist dann was vom Studio, vom Fernsehstudio drinnen, oder wenn ich Schauspiel mache, dann nehme ich das mit rein, so dass ich wirklich, oder Shootings habe und sowas, dass ich das dann alles poste. Und parallel dazu aber fragen mich natürlich immer wieder die Leute, woher ich die Hose habe oder das Hemd habe oder sonst wie. Und was ich ja auch sehr schön finde, ich freue mich ja auch so darüber. Aber dann habe ich mir gedacht, na, dann mache ich doch einfach einen komplett neuen Instagram-Account, wo mir die Followerzahl jetzt gar nicht so wichtig ist, sondern ich einfach nur informiere. Also hier, das hatte ich in der Sendung an und das ist die und die Marke. Und dann können die Leute das finden. Mhm. Und das ist eigentlich ganz praktisch. Also es ist jetzt auch nicht so viel Arbeit bei dem. Nur, dass ich immer darauf achten muss, welche Rahmenbreite ich dann immer habe, weil ich die immer unterschiedlich habe. Und zum Thema Reisen, weil ich ja so gerne reise und jetzt mit der Arbeit und auch privat sehr viel unterwegs war, leider, habe ich dann gesagt, naja, da mache ich jetzt auch einen kompletten Reiseaccount und einfach nur Thema Reisen. Und ich habe meine Tochter wahnsinnig gerne und viel dabei beim Reisen. Und wenn mein Mann arbeitet und nicht mit kann, dann sind es halt nur wir zwei Mädels. Und wir haben schon so viel erlebt. Die war bereits in, ich glaube, 25 oder 26 Ländern. Und ich war auch in jede Menge Ländern. Und da habe ich gesagt, das ist doch super. Dann habe ich so einfach eine Aufteilung von Interessengebieten und habe nicht mehr so diesen Kuddelmuddelsalat in meinem Hauptaccount. Und ich hatte auch noch Technik, aber Technik habe ich jetzt mittlerweile gelöscht.
Hast du gelöscht? Was gab es denn da bei Technik? Was gab es da?
Bei Technik, weil ich so technikversiert bin, ist es so, dass ich mir gern die letzten technischen Dinge kaufe. Da kommt dann die neue Drohne raus und ich sage, yay, kaufe ich. Und also ich gebe wahnsinnig viel Geld für so einen Schmarrn aus oder oh, der neueste Laptop muss es sein. Und dann habe ich aber für mich jetzt auch erkannt, nee, ganz ehrlich, ich muss mal so ein bisschen zurückschrauben, weil ich zu technisch immer, also mit meinem ganzen Technikmüll, den ich dann fabriziere. Ich sage, nein, ich muss jetzt viel umweltbewusster leben, nicht mehr ständig irgendwas Technisches kaufen und sondern das, was ich habe, einfach mal nutzen. Und ich habe sowieso nie weggeworfen, sondern immer weiter verschenkt. Aber auch trotzdem, ja. Ich sage, nö, das Zeug ist noch nicht tot, das werde ich jetzt einfach weiter benutzen. Und deswegen sehe ich jetzt irgendwie den Sinn für einen technischen Account nicht mehr.
Ja, das ist spannend. Das ist auch so eine Parallelität, die wir haben. Ich bin auch so ein Technikfreak. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich das eine Weile auch so praktiziert habe. Ich bin da ein bisschen langsamer geworden. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Der Ansatz mit der Nachhaltigkeit ist ein ganz guter. Und ich hatte auch diesen Aha-Moment mit diesem, der Schrank ist voll mit Technik und mit Kabeln und mit...
Ja.
Keine Ahnung, und überall hängen Kabel rum und kann man das nicht irgendwie alles all in one machen und so weiter. Trotzdem, das Interesse ist da und ich finde das ganz spannend, weil man das Frauen eigentlich recht selten zuschreibt.
Ja, das stimmt.
Im Prinzip, also in unserem Haushalt bin ich die Technikbeauftragte. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Ja, sieht auch so aus. Das sieht auch so aus. Aber es war schon immer so. Das war auch zu Hause. Mein Vater hat mir dann immer gesagt, oh, der Videorekorder funktioniert nicht. Magst du dir den mal anschauen? Und ich wusste genau, der weiß genau, wie das alles funktioniert. Aber der hat mich da schon hingedrängt.
Auch nett. Ja, nochmal zurückzukommen auf das Thema Personal Branding. Also da hast du dann klar, also dein Fokus ist dann quasi zu sagen, ich möchte für etwas stehen und für nicht so viel, sondern oder beziehungsweise das ganz klar trennen, damit du wahrgenommen wirst als professionell wahrgenommen wirst? Oder was ist so die Strategie dahinter?
Du wirst lachen. Ich habe irgendwie überhaupt keine Strategie. Und mich nervt es, dass ich darauf gehört habe, dass ich jetzt doch irgendwie eine bestimmte Linie fahren soll. Weil ich für mich feststelle, das läuft überhaupt gar nicht. Also das auf einmal interessiert es die Leute einfach auch sehr viel weniger. Und mich auch. Also stelle ich fest, nö, eigentlich bin ich doch so vielseitig. Und ich bin gar nicht nur eine Richtung. Weil allein dadurch, ich mache Hörbücher, ich mache TV-Moderation, ich schauspiele, ich liebe das Technische nach wie vor, nur weil ich jetzt nicht dauernd was Neues kaufe, mag ich es nicht weniger. Ja? Ich liebe Kinder, ich mache ganz gerne viel mit Kindern, ich bastel und so weiter. Das sind so Sachen, das macht mich alles irgendwie aus. Und ich finde das irgendwie nicht gut von all denen, die sagen, nein, du musst diese eine Richtung fahren. Und ich habe für mich jetzt mittlerweile erkannt, nö, so brandingmäßig, ich bin doch irgendwie alles. Ich bin ja auch so ein Chaot und so. Ich bin irgendwie das ist der volle Chaot. Also ich bin da immer, meine Freunde, die denken sich, weiß ich auch nicht was. Also es ist echt immer das so Funder, okay, Chaot sondergleichen. Und das bin ich halt einfach. Und ich finde das ganz lustig, das dann auch so zu zeigen.
Also wenn du mich nach meiner Meinung fragst, so von außen betrachtet, ich finde das ganz schön, wenn man das Gesamtpaket sieht. Und ehrlich gesagt, wow, also kann man das ja vielleicht, also ich weiß nicht, warum man das trennen sollte. Du bist doch auch eine Person. Du bist halt du bist halt eine Person, die viel kann und die breit gefächert ist. Und Sport machst du auch noch und Mode machst du auch logisch. Noch.
Ja, eben siehst du genau, da würden wahrscheinlich noch 1000 verschiedene Dinge einfallen. Ja,
warum sollst du das von dir extrahieren? Also ja. Vielleicht kann man, wenn das für das manch eine oder andere Auge durcheinander aussieht, vielleicht kann man da was an der Optik machen, aber inhaltlich.
Also ich sehe das auch so. Ich denke auch, dass ich das so lassen werde, wie es vorher war, weil mir gefällt es persönlich auch besser, weil ich habe Ecken und Kanten und ich bin mal ein Chaot, dann bin ich wieder super bürokratisch unterwegs und dann aber stolper ich über meine eigenen Füße und breche mir meinen Fuß. Also das ist so typisch ich, ja. Und also im wahrsten Sinne des Wortes, auch das habe ich schon geschafft. Ja. Ich habe mir mit meinem einen Fuß den anderen Fuß gebrochen. Das muss man sich mal vorstellen.
Wirklich? Wie geht denn das?
Oh mein Gott, das ist echt so typisch. Ich bin die Treppe runtergelaufen, bin ausgerutscht, konnte mich am Geländer nicht festhalten und habe den linken Fuß, da bin ich umgeknickt und mit dem rechten Fuß bin ich auf den umgeknickten draufgestiegen. Und dann hat es Knacks gemacht.
Oh, aua, ach du Arme.
Und da saß ich dann da und dachte mir, ja, das kannst auch nur du machen.
Ich weiß nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du so sonderlich chaotisch bist, weil wenn du mir erzählst, was du alles machst, dann kann das gar nicht so chaotisch sein, weil um das alles zu bewältigen, muss man doch auch eine gewisse Struktur im Leben haben und das spricht ganz gegen Chaotik. Ja,
du weißt doch, das Genie kennt sich in seinem Chaos aus. Hat das nicht Einstein mal gesagt?
Ja, das macht ja auch kreative Menschen aus. Und trotzdem ist ja eine gewisse Struktur dahinter, würde ich sagen.
Definitiv, ja. Also mein Tag hat immer 48 Stunden, so zwischen 36 und 48 Stunden. Und deswegen habe ich auch meistens so ein Chaos in meinem Kopf. Aber nach außen hin sehen das viele überhaupt gar nicht, ja.
Und dein Instagram-Account machst du den also tatsächlich nach wie vor selber?
Ja, yep, komplett. Wow. Ja. Ich bin ein recht ungeduldiger Mensch, deswegen ist es etwas schwierig, wenn ich etwas machen will, dann muss es jetzt passieren. Und da warte ich einfach nicht und deswegen übernehme ich das selber.
Wie viel Zeit Aufwand hast du dafür, so wenn du so am Tag so rechnest?
Ich kann das gar nicht sagen, um die Wahrheit zu sagen, weil manchmal geht es recht flott. Dann bin ich habe ich 5 Minuten investiert und manchmal, ja, dann mache ich mir dann durchaus Gedanken, wie ich jetzt was platziere oder so. Aber so in der Regel soll es nicht viel Zeit einnehmen, weil es nach wie vor ein Hobby ist. Und ich sage immer, das ist etwas, was mir Spaß macht. Und wenn ich es müsste, dann würde ich es nicht mehr mögen.
Und du machst es so intuitiv, immer wenn es was zu erzählen gibt? Oder hast du eine Strategie? Machst du irgendwie
0,0 Strategie?
Oder ist es einfach so, wie es kommt?
Nee, das mache ich tatsächlich so, wie es kommt. Also ich habe jetzt vor kurzem mit Capoeira angefangen, mit meiner Tochter zusammen. Und dann haben wir gesagt, hey, super, dann filmen wir das Ganze auch und dann können wir das online stellen. Also es sind eher so Ideen, die ich dann habe und dann schnibbel ich die Videos und haue es halt dann online. So zum Beispiel. Oder ich bekomme jetzt diesen Waha-Spiegel, auf den ich mich wie wild freue. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich habe einen Post dazu gesehen. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
Oh, dieser Spiegel ist so toll. Den hat meine Freundin auch. Mhm. Und da habe ich da so ein bisschen rumgedrückt und habe das bei ihr kennengelernt. Also das ist ein Spiegel, mit dem du Sport machst. Du siehst dich und du siehst die Aufgabenstellungen im Spiegel. Und du kannst auch einen Personal Trainer dir holen. So oft, wie du möchtest. Das ist im Prinzip wie ein Fitnesscenter, nur alleine, nur in deinem Raum.
Ist der virtuell oder ist das ein echter, der da reingestreamt wird?
Der Spiegel, ist so wie, kennst du diese, in den Hotels gibt es das ganz oft, da haben sie diese Spiegel und da wird dann das TV-Programm drauf projiziert hinten. Genau sowas ist es. So sieht es aus. Genau, und der Personal Trainer ist echt und der checkt dann erst auch einmal ab, wie du körperlich bist, damit er auch weiß, wie deine Statur ist, ob du irgendwas verkürzt hast, ob wie fit du bist und so. Also die arbeiten da auch ganz 1A mit den Leuten zusammen und da freue ich mich tierisch drauf, weil ich bin so eine, also jetzt gerade, wo ich dann auch nicht mehr zum Capoeira gehen kann, ich muss echt gestehen, ich mache nur noch Seilspringen. Ansonsten kriege ich gerade gar nichts auf die Reihe.
Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, es ist wirklich schwierig. Ich bin auch so ein Fitness-Fan. Ich habe auch ganz viele Jahre selber Group Fitness unterrichtet. Ist schon eine Weile her, aber ich habe einfach, ich mache einfach gerne Sport und mittlerweile beschränkt sich das auf Joggen und und dann mache ich Übungen zu Hause selber noch, so mit Matte und mit so Hanteln und sowas. Aber ich muss sagen, es macht mir überhaupt keinen Spaß, das zu Hause zu machen. Das ist so blöd. Da muss ich mich wirklich zwingen und dann ist die Motivation natürlich auch geringer. Also finde ich schon schade. Sport ist so wichtig und so. Also ich bin auch grätig, wenn ich das nicht machen kann. Also meine Freunde kennen das.
Ja, das ist wirklich komisch, gell? Also ich bin ja auch so ein Bewegungsmensch und ich habe ein paar Freundinnen zusammengetrommelt und wir machen jede Woche Sport. Ja, auch das können wir nicht machen, also auch im Freien nicht, was ja natürlich völlig irrsinnig ist, weil ich würde ja draußen mit 3 Meter Abstand meinetwegen das machen. Aber nee, das darf man ja alles gerade nicht. Das ist ja so schwierig. Und deswegen freue ich mich jetzt voll auf den Spiegel.
Und ich bin ganz gespannt, wie das mit dem Spiegel bei dir läuft. Vielleicht kannst du da gelegentlich was dazu posten auch, weil also das klingt mir auch wieder, es ist technisch, es ist neu, ist mal was anderes. Vielleicht könnte das auch was für mich sein. Ich würde das beobachten und mal gucken, wie du damit klarkommst.
Ja, das ist echt super. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, sehr schön. Liebe Funda, sag mal, was ist denn so in deiner Karriere das dein größter Erfolgsmoment für dich persönlich, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt total geflasht und da hat sich ein Traum erfüllt für mich. Das ist ein Wahnsinnserfolg für mich persönlich gewesen.
Das ist eine sehr schöne, aber auch sehr schwierige Frage. Also ich glaube, ich müsste das jetzt aufteilen, weil ich habe so viele, dadurch, dass ich ja auch so viel mache, habe ich natürlich auch verschiedene Erfolgsmomente.
Teil auf. Wir sind gespannt.
Okay, also ja, Galileo ist für mich der Moment, oder sagen wir, reden wir vom TV im Allgemeinen, das war für mich der Moment, als ich ins Studio dann gekommen bin. Mhm. Ich habe vorher nur die Reportagen, also nur Reportagen sind so genial. Ich hätte auch weiterhin einfach Reportagen machen können. Aber der Moment, als ich ins Studio kam, als erste fest angestellte Moderatorin bei Galileo, war das für mich ein Riesending. Das war noch nie, war vorher eine Frau fest angestellt da. Mhm. Und das war für mich ein so wahnsinnig, wahnsinnig schöner Moment, als ich dann nicht nur den Samstag gemacht habe, sondern auch noch in den Live-Sendungen stand. Und das war, ich kann das gar nicht beschreiben, dieses Gefühl. Das war so ein befreiendes und wohltuendes Gefühl und ein stärkendes und bestärkendes, dass alle Frauen da draußen wissen, sie können es schaffen.
Und wie ist es dann? Gehst du dann nach Hause und bist so voller Adrenalin und guckst dir das Ganze nochmal an am Anfang? Wie ist das? Wie machst du das? Hast du dich aufgezeichnet? Hast du dich dort nochmal angeschaut? Wie ist das, wenn man sich so freut?
Ja, ich schaue es mir an, aber da schaue ich es wiederum aus einem anderen Grund an. Da bin ich sehr, ich bin sehr kritisch mit mir selbst und deswegen schaue ich mir das aus dem Blickpunkt aus an, wie ein Zuschauer und sehe mir eben an, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was ich verbessern kann, um dieses Glücksgefühl, dass ich das machen darf, auch weiter behalten kann in meinem Herzen. Und, aber es ist eher so, weißt du, das kann ich auch nach draußen immer nur sagen, wenn du etwas geschafft hast, egal was es ist, dir kann es nie wieder jemand wegnehmen. Mhm. Egal was danach passiert, vollkommen wurscht. Und das ist der Moment, in dem es passiert und diesen Moment kann dir niemand nehmen. Und so, denke ich, gehe ich jedes Mal nach Hause, immer wieder, immer wenn ich etwas geschafft habe, ist es so, ja, ich habe es geschafft und es kann mir niemand nehmen und ich fühle mich wohl damit.
Feierst du das auch? Feierst du deine Erfolge auch?
Nein, nein, das passiert so in meinem Herzen, einfach für mich als, ja, ich bin einfach dann glücklich, ich bin ohnehin ein sehr glücklicher Mensch, der viel lacht und ja, da habe ich dann einfach nochmal mehr Grund, um breiter zu lächeln.
Sehr schön.
Dann beim Lesen hatte ich kürzlich einen Moment, das war der Moment, den ich mit der Schauspielerei auch verknüpfe. Ich habe gerade das Buch Black Stiletto Teil 1 fertig gelesen und da geht es um eine Superheldin à la Catwoman oder Batman, so in der Richtung. Und sie ist einfach wahnsinnig toll, die Frau. Und ja, so eine richtige Kämpferin und lässt sich nichts gefallen. Das ist einfach genial. Und dann hat sie etwas erzählt aus ihrem Leben und von ihrem Gefühl. Und ich habe dann Tränen, also mir schossen die Tränen in die Augen, während ich das da las. Und das war so emotional, so, so dermaßen emotional, dass ich wirklich mit dem letzten Satz oder dem letzten Wort, das ich ausgesprochen habe, in der nächsten Sekunde so geheult habe. Ich habe so geheult, weil mich das so berührt hat. Es war, als wäre ich diese Frau und es passierte mir und es wären meine Gefühle. Und ich habe so geweint.
Könntest du das, also konntest du, hätte dein Weinen auch an dem Punkt in dieses Hörbuch gepasst oder musstest du das wegdrücken?
Ich musste es wegdrücken, aber es war gut, dass man gehört hat, dass ich den Tränen nah bin. Also es war im Prinzip was perfekt. Das war so ein puh, ja, so ein erleichterndes Gefühl. Das war wirklich irre. Es war, ja. Und das war ein Erfolgsmoment für mich. Ein Erfolgsmoment, wie ich es beim Lesen bisher noch nicht hatte. Und da war es dann plötzlich da, dieses Gefühl. Und das war so ein, auch wieder einmal für mich selber ein Moment, in dem ich gesagt habe, das ist es. Genau das wollte ich lernen, genau das wollte ich können und genau das habe ich gerade geschafft.
Traumhaft. Das hast du toll gesagt. Und ich finde auch, das spricht ja dafür, wie sehr du dich mit der Rolle identifizierst, wie stark du dich reindenkst. Du bist ja in dem Moment die Rolle selbst. Und da sind wir wieder beim Thema Authentizität, weil du in dem Moment einfach oder emotional mit dem Buch so verbunden bist, dass du es eben authentisch rüberbringen kannst. Ganz toll.
Ja, das ist echt schön. Das war wirklich schön.
Schöne Gabe. Waren das die zwei? Waren das die zwei oder hast du noch was?
Also beruflich ist es das. Beruflich ist es einfach, karrieretechnisch ist wirklich dieses. Es gibt ja so viele Momente, also ich glaube, Ich bin ein sehr dankbarer Mensch und ein sehr demütiger Mensch. Und ich denke schon, dass mir das sehr hilft, weil ich sehr viele Erfolgsmomente dadurch habe, die ich erleben kann. Also so allgemeine, weißt du, so dieses, oh, wow, das ist ja super. Allein wenn ich nur irgendwie ein Meeting hatte und jemandem einen guten Tipp gegeben habe oder jemand mir einen guten Tipp gegeben hat, den ich wieder umsetzen kann, auch das ist dann ein Erfolgsmoment.
Kann ich nachvollziehen. Hast du einen Tipp an dieser Stelle vielleicht im Zusammenhang mit Personal Branding für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen?
Ja, das kann man, glaube ich, nie oft genug sagen. Sei authentisch und mach nicht Werbung für jeden Schmarrn. Also ich kann das nicht mehr hören, dieses mit meinem Namen bekommst du den so und so viel prozentigen Rabatt und sowas. Das sind alles so Dinge, oh, ich kann das nicht mehr sehen. Das ist echt irre. So sei selbst, mach halt Werbung für das, wo du wirklich, wirklich dahinter stehst. Das ist total wichtig, sich selbst treu zu bleiben, weil man sich selbst nämlich verliert. Und ich kenne so viele Menschen, die nicht mehr sie selbst sind, obwohl sie selbst eigentlich so wundervolle Menschen sind. Und die lassen sich nur beeinflussen von der Außenwelt. Und ich verstehe das nicht, warum man das macht, weil man lebt doch schon so lange mit sich selbst. Also man muss sich doch dann irgendwann mal auch kennen. Man guckt doch immer in den Spiegel und sagt, ah ja, da bist du ja schon wieder immer, bist wieder ein Jahr älter. Oder ah ja, du siehst nicht mehr ganz so jung aus. Aber mach nichts, dein Herz ist immer noch genauso schön. Das ist so viel toller, wichtiger als alles andere.
Ja, das ist wahrscheinlich ganz schwierig, wenn man mit Social Media aufgewachsen ist. Also ich versuche mich da oftmals in die Lage der Zielgruppe zu versetzen. Denke, wahrscheinlich ist es wirklich schwierig, da die Realität von dieser Social-Media-Welt zu unterscheiden und seinen eigenen Stellenwert zu finden und zu überlegen, mit wem man sich eigentlich misst. Ja, ob man sich mit sich selber und der Realität misst oder mit dieser Social-Media-Welt. Ich finde Social-Media ganz, ganz toll. Also ich finde es eine ganz tolle Gelegenheit, auch für uns Marken uns zu präsentieren. Ich will das gar nicht wegdenken. Es ist so ein tolles Tool. Und trotzdem denke ich, wenn ich jung damals in dem Alter schon damit aufgewachsen wäre, wer weiß, welche Fehler ich da gemacht hätte, wie unüberlegt ich damit gehandelt hätte oder wie es mich beeinflusst hätte. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich schmaler Grat. Und ich hätte jetzt an der Stelle auch gar keinen Tipp, wie man das machen kann, dass man da die Distanz bewahrt, ja, als User, Heavy User, sage ich jetzt mal, wie man da sich aufstellt, dass man da vielleicht ein bisschen das erkennt, ja, weil ist doch logisch, jeder, also mir geht's so, ich poste doch selber auch nur schöne Sachen, weil für mich am Ende, also privat meine ich, ist das wie eine Art Tagebuch und da halte ich eben die schönen Momente fest und wenn ich dann nach 3 Jahren drüber gucke, da war ich dann hier und es war so schön, warum soll ich denn da was posten, was an dem Definitiv. Tag blöd gelaufen ist? Aber wenn man das dann für die Wahrheit nimmt oder für die Realität nimmt, dann kann das auch Frustpotenzial erzeugen.
Das hast du total richtig gesagt. Ich sehe das auch so. Ich mag jetzt, also ich muss jetzt auch nicht gerade wie, wenn ich huste dann oder niese, dann draufdrücken, ja, was ich sonst auch nicht machen würde.
Ja.
Außer vielleicht in einer Slow Motion.
Ja, das ist wieder schön.
So, das ist wieder ganz lustig. Ja. Nee, aber das stimmt absolut. Ich sehe das auch so. Ich finde es ja toll. Ich finde es ja auch schön, da reinzuschauen und schöne Bilder zu sehen. Also was mir besonders wichtig ist, wenn jemand etwas mehr Gewicht hat, wenn jemand eine etwas größere Nase hat oder mehr Busen hat oder weniger oder dickere Beine ihres Erachtens zum Körper passt zum Beispiel. Das sind so Dinge, die sind mir total wurscht. Das ist mir total egal, wie jemand aussieht. Ich glaube, das ist das, was man den Leuten klar machen muss, weil schön sind wir alle. Das ist total wichtig, das zu kapieren. Schön sind wir alle, weil die Schönheit kommt von innen heraus. Das heißt, wenn mein Herz rein ist, mein Inneres schön ist, dann bin ich auch nach außen hin schön. Und das wäre vielleicht wichtig, den Mädels und Jungs beizubringen, dass sie natürlich schöne Bilder posten können, aber nicht zigtausend Filter reinmachen müssen, um dünner auszusehen oder mehr Busen zu haben oder mehr Lippe zu haben, was auch immer man da für Probleme hat, ja? Sondern damit klarzukommen, wie man ist, weil am Ende, wenn man es mal so sieht, ja, am Ende sind wir ja alle irgendwie runzlig und egal wie viele OPs wir dann durch vollzogen haben, wir sind am Ende alle runzlig und alt und sind dann für die junge Welt sowieso uninteressant. Also
und trotzdem,
lieber lebe ich doch gesund.
Das, ja, aber wie schön ist das, wenn man ältere Menschen sieht, die einfach trotzdem cool aussehen. Und da merkt man ja, dass es nicht rein die straffe Haut oder die, was keine Ahnung, was es ist, sondern man strahlt so eben raus, wie du sagst. Und diese Momente festzuhalten, das ist, glaube ich, die hohe Kunst.
Absolut. Und natürlich schöne Bilder, klar, logisch, darum geht's nicht. Aber der Begriff von oder die Definition von Schönheit ist, wird anders verstanden in dieser, eben wie du so schön sagst, Heavy-User-Generation, als die anderen das machen würden. Dafür liebe ich TikTok zum Beispiel.
Machst du TikTok?
Ja, ich bin auch auf TikTok und ich finde das so lustig. Da mache ich mit meiner Tochter ganz gerne ein paar Videos. Und TikTok finde ich total super, weil da geht's eben nicht um, wie viele 50 Filter haue ich drauf, damit ich eigentlich gar nicht mehr so aussehe, wie ich aussehe, sondern da bist du halt du. Da ist die Qualität auch mal schlechter, da ist
ja und das ist so ein gute Laune Tool. Es macht einfach Spaß. Also ich habe das im ersten Lockdown, also in der ersten Phase, habe ich mich da auch mal ein bisschen damit beschäftigt. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe dann gemerkt, wie ich da ein bisschen viel Zeit damit dann verwendet, also aufgebracht habe dafür, nicht um selber zu posten, sondern weil ich den Content auch so spannend fand. Ich bin da irgendwie dann hängen geblieben und da musste ich mich wirklich dann zwingen, das aufzuhören, weil ich auch parallel ja meinen Podcast gestartet hatte und direkt mit 30 Folgen, täglichen Folgen an den Start gegangen bin. Da musste ich mich dann so ein bisschen wegzwingen und ab und zu schaue ich doch mal rein. Da gucke ich auch mal nach dir. Klasse.
Ja, das schau gerne. Ich finde das echt sehr lustig. Also so viel dazu. Ich finde, Schönheit kommt von innen. Man sollte das einfach gar nicht so wichtig sehen, wie es da außenrum immer ist. Und das sage ich meiner Tochter auch immer. Ich sage, wo bist du am allerschönsten, sage ich. Und ich meine, sie ist ein wirklich hübsches Mädel, muss man jetzt dazu sagen. Der wird's dann, die pamper ich auch immer mit ganz vielen tollen, guten Gedanken. Ich denke auch, dass das vielleicht ein paar Eltern öfter machen könnten, dass sie ihren Kindern einfach mal ein paar Umarmungen mehr schenken und ihnen sagen, was für tolle Menschen sie sind.
Ja, das ist so noch nicht selbstverständlich genug. Wobei mittlerweile, glaube ich, schon so unsere Generation und ein bisschen früher, also ich kann nur sagen, bei uns hier, also ich mit meinem türkischen Migrationshintergrund, ich glaube, meine Eltern haben das selber nicht so erlebt und hatten dann Schwierigkeiten, das weiterzugeben. Nicht, dass die hart waren, aber ich glaube, da war noch Potenzial, also da noch mehr zuzusprechen. Man merkt es ja dann trotzdem am Verhalten oder wie stolz die auf ihre Kinder sind, aber man kann ja nicht genug davon haben. Da hast du eben vollkommen recht.
Finde ich auch. Einfach dreimal mehr umarmen.
Nochmal dreimal mehr. Gutes Ziel. Gutes Ziel.
Ja, ich knuddel meine zu Tode immer.
Liebe Funda, kommen wir zu der größten Herausforderung in deiner Karriere. Was war denn für dich so vielleicht eine Herausforderung, mit der du nicht gerechnet hast? Und wie bist du damit umgegangen?
Also ich habe größte Herausforderung. Weiß ich gar nicht. Also ich kann ich überhaupt gar nicht sagen, witzigerweise. Ich habe einmal eine Sendung gemacht, bei der ich wach bleiben sollte mit meinen Kollegen. Da habe ich es dann geschafft, 108 Stunden wach zu bleiben, was total verrückt ist.
Oh Gott, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie hast du das gemacht?
Ja, das war viel zu viel. Also wir waren im Wald und sind einfach wach geblieben. Also wenn jemand einschlafen wollte, dann haben wir als Team sofort versucht, den anderen dann wach zu halten. Wir haben viel Gemüse gegessen und wir waren an der Luft und dann haben wir Crossgolf gespielt und viel gequatscht und haben wir haben uns ständig beschäftigt, Tag und Nacht. Und am Ende sind dann 108 Stunden bei mir rausgekommen. Und das war deswegen so viel, weil ich nach Hause kam und meine Tochter war da. Und die Babysitterin ist dann gegangen und mein Mann war schon in der Arbeit. Und er kam an dem Tag etwas später von der Arbeit. Und da bin ich dann mit meiner Kleinen, die noch sehr, sehr mini war, erst um 7 Uhr abends oder um 7:30 Uhr abends bin ich dann ins Bett gegangen, habe mir Galileo dann noch angeschaut, den Beitrag. Mhm. Und die größte Herausforderung für mich war gar nicht das Wachbleiben, sondern danach den Kopf nicht zu verlieren. Das weiß ich doch. Das war echt schlimm, nicht depressiv zu werden und sowas. Ich habe ja mit Depressionen gar nichts zu tun. Mhm. Habe Gott sei Dank, Klopf auf Holz, gar nicht dieses Gefühl von Depression auch erlebt. Und ich habe damals echt Angst gehabt, dass ich jetzt das allererste Mal in meinem Leben depressiv werden könnte.
Was hat es ausgelöst? Was war da der Auslöser?
Ich war durch diese 108 Stunden, die wir wach waren, oder ich dann wach war zu dem Zeitpunkt, mein Gehirn hat sich komplett verändert. Also ich habe auch davor halluziniert zum Beispiel. Oh. Mhm. Ich habe dann Dinge gesehen, die das Team nicht sehen konnte. Allerdings meine Kollegen, mit denen ich wach geblieben bin, die konnten das sehen. Also was sehr skurril war. Und das Hirn hat auf einmal keine Glücksgefühle mehr produziert, so gefühlt. Mhm. Ja, weil ich war unglücklich. Ich war so schrecklich unglücklich und ich war so gleichgültig. Mir war alles gleichgültig. Das war's, genau.
Interessant, weil das könnte ja jetzt auch herleiten lassen, dass Depression auch von Erschöpfung kommt, eigentlich ein Erschöpfungszustand ist. Muss man mal drüber nachdenken.
Ja, das könnte durchaus sein, weil Menschen, die depressiv sind, die haben ja oft Schlafstörungen und sie sind ja überfordert mit bestimmten Situationen und können aber, die können ja nicht über den Schatten springen. Es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und dadurch, dass bei mir das aber Gott sei Dank ja nicht krankhaft war, konnte ich dann ich habe dann am zweiten Tag danach habe ich dann gearbeitet, habe gedreht und mein Kameramann hat mich dann angeschaut und hat gesagt, Wunder, schläfst du eigentlich noch oder was ist da los? Und ich war da, aber gar nicht da. Das war echt komisch. Und das war so ein Wachrüttler von ihm und dann habe ich, glaube ich, noch so weitere 2 oder 3 Tage gebraucht und dann kam das Leben wieder zurück, so allmählich.
Sehr krass. Schön. Wow, das wow, spannend. Und wie viele Stunden schläfst du so am Tag, so normalerweise?
Ich versuche so 8 Stunden zu schlafen.
Und die musstest du dann wahrscheinlich erstmal aufholen.
Ja, man kann ja Schlaf leider nicht vor und nicht aufholen. Das funktioniert ja leider nicht. Nee, aber also kannst du auch nicht aufbauen.
So bist du so auf dem Normal oder die Erschöpfung dann, bis du die Erschöpfung weggeschlafen hast, vielleicht kann man es so ausdrücken.
Ja, es ist so wie ein fieser Jetlag. Man sagt ja, du brauchst ungefähr so lange den Jetlag wegzubekommen, wie du Zeitunterschied hattest. Und so ähnlich war es hier in der Sache auch, weil ich war ja 5 Tage wach. Und genau so lange habe ich gebraucht, um wieder normal zu werden.
Wurde das gefilmt eigentlich alles?
Danach nicht leider.
Ja,
schade eigentlich. Die hätten das danach eigentlich noch weiter filmen sollen, weil das wäre sehr viel spannender gewesen. Weil das währenddessen war dann gar nicht mehr so spannend, ehrlich gesagt, in Anbetracht dessen, was danach passiert ist mit mir.
Wie sind die anderen damit umgegangen? Hatten die das auch?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, weil ich habe keinen Kontakt zu denen. Mhm. Also das waren keine Reporter, es war ein Reporter dabei. Mhm. Und da weiß ich gar nicht mehr, was er gesagt hatte. Das ist schon so lange her. Und mit den anderen beiden hatte ich jetzt nicht wirklich den regen Kontakt.
Also das sagt doch uns allen jetzt wieder, dass wir Selbstständigen jetzt mit unseren Brands, wir neigen ja auch alle dazu, irgendwie bis an den Rand der Erschöpfung zu arbeiten. Und das sagt uns doch jetzt allen, guter Tipp von Funda, achtet auf eure Ruhephasen, auf eure Schlafphasen, hört auf euren Körper, seid lieb zu euch.
Genau, seid lieb zu euch, trinkt nicht zu viel Alkohol, raucht nicht, außerdem stinkt es.
Genau. Ja, das ist klingt für den einen oder anderen total selbstverständlich und easy und der andere sagt, hä?
Dann hab ich jetzt. Ja. Nein, ganz ehrlich, jeder soll das so machen, wie er meinte. Der eine meint, dass er raucht und es tut seinem Körper gut, dann ist es auch okay. Ich finde immer, der Glaube kann Berge versetzen und dabei ist es egal, ob er an die Zigarette glaubt oder an den lieben Gott. Also es ist wirklich wurscht, ehrlich gesagt. Hauptsache, du glaubst daran, dass du gesund bist und du glaubst an dich, dass das alles so zusammenpasst wie in einem guten Puzzle. Und dann funktioniert das alles auch.
Mindset ist wirklich so das Wichtigste. Mindset, ja. Authentizität und genau, ein...
Absolut.
Ein, wie sollen wir es sagen, Life in Balance vielleicht.
Was ich zum Beispiel mache, immer, wenn ich morgens aufwache, geduscht habe, also mein Gesicht gewaschen habe, meine Zähne geputzt habe und so und dieses ganze normale Prozedere, dann mache ich mir immer, jeden Tag schon seit... weiß gar nicht, seit 20 Jahren oder so, mache ich mir immer Rouge drauf. Und das mache ich nicht, um lustige rote Bäckchen zu haben, sondern ich habe das in so relativ naturfarbig, mein Rouge. Da geht es nur darum, dass ich meinen Tag mit einem Lächeln beginne, weil wenn ich Rouge drauf mache, muss ich ja lächeln.
Ah, zum Auftragen. Ja.
Und so beginne ich immer, jeden Tag, schon seit Ewigkeiten beginne ich meinen Tag immer mit einem Lächeln.
Das ist ein wundervoller Start in den Tag. Vielen Dank, liebe Funda. Jetzt müssen wir auch alle lächeln. Dürfen wir alle lächeln. Und ich glaube, lächeln und lachen kann man auch nicht genug. Also vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Hat super Spaß gemacht mit dir. Und schön,
danke,
dass
dir.
Du bei uns dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dankeschön.